Longevity oder Unsterblichkeit und Sterben lernen. Longevity, also das lange Leben bzw. die Sehnsucht danach, scheint es in der Tat schon sehr lange zu geben. Wir finden Referenzen zum Jungbrunnen im Alexander-Roman, in der syrischen Literatur und auch, wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise deutet, im Koran. Und noch Anfang des 16. Jahrhunderts macht sich der spanische Konquistador Juan Ponce de León in Florida auf die vergebliche Suche nach dem verheißenen Jungbrunnen. Schauen wir in andere Kulturen, dann begegnet uns Ähnliches. Zum Beispiel in der chinesischen Kultur ist die Rede von der Pille der Unsterblichkeit beziehungsweise auch von den Pfirsichen der Unsterblichkeit. Vielleicht heute vergleichbar mit dem Superfood, das uns ein gesundes und längeres Leben verspricht. Und auch in der altgriechischen Mythologie ist uns Ähnliches nicht fremd, wenn wir zum Beispiel an den goldenen Apfel denken. Im 13. oder späten 12. Jahrhundert ist es dann der heilige Gral, der uns immer wieder begegnet und der uns als wundertätiges Gefäß beschrieben wird, das unter anderem auch mit Unsterblichkeit oder einem langen Leben in Verbindung steht. Zuletzt ist es das Elixier des Lebens, das uns in verschiedenen Kulturen begegnet, in der chinesischen, in der altgriechischen, aber auch in der indischen. Auch im heute mittlerweile hier bekannten Yoga Sutra von Patanjali sind Referenzen zur Unsterblichkeit zu finden, um nur eine Quelle aus der indischen Tradition heranzuziehen. So heißt es zum Beispiel in 3.45 Stula Svarupa Sukshma Anvaya Artha Vata Sam Yamat Bhutajayaha Stula. Was in etwa zu übersetzen ist mit: Ferner entstehen die 8 großen Fähigkeiten. Der Körper erlangt Vollkommenheit und sein natürlicher Verfall wird keine Störung mehr sein. Vielleicht ist es an dieser Stelle nicht vonnöten zu erklären, was die 8 großen Fähigkeiten sind, aber es ist klar zu entnehmen, dass die indische Philosophie, zumindest in Form des Yoga-Sutras, versucht, einen Körper herzustellen bzw. zu erwirken, der nicht mehr vom Verfall heimgesucht wird. Und auch in anderen Geschichten, Mythologien und Philosophien werden immer wieder Anspielungen gemacht, die darauf hinauslaufen, dass der Mensch lang lebt bzw. unsterblich wird. Um nur noch eine Stelle zu nennen, bzw. einen Aspekt, zum Beispiel ist die Rede von Kecharividya, was eine Art Medizin ist, eine pflanzliche Medizin, von der es heißt, wenn man sie zu sich nimmt, wird man länger als die Erde, der Mond und die Sterne leben. Betrachtet man nun diese indischen Philosophien und Quellen etwas näher, und nicht nur diese, sondern viele der antiken Texte auch in anderen Kulturräumen, wird ein gewahr, dass es damals wie heute bestimmte Asketechniken gibt, beziehungsweise Disziplinierungstechniken, die dazu verwendet werden, dass wir unsterblich werden. Der fundamentale Unterschied liegt aber darin, dass die damaligen Techniken eine Art spirituelle Dimension besaßen, die sie heute entbehren. Die sogenannten Anthropotechniken sind heutzutage entgeistigt und entgeistlicht, was dazu dient, dass der Mensch diesen asketischen Techniken nachgehen kann, aber sich dabei alleine auf die Unsterblichkeit des Körpers fokussiert. Was bedeutet das nun? Es bedeutet, dass die Unsterblichkeit des Körpers heute im Vordergrund steht, wohingegen die Unsterblichkeit des Körpers in den antiken Techniken eher ein Addendum war, das heißt etwas, was nebenbei passierte. Man versuchte sich auf eine bestimmte Art und Weise unsterblich zu machen. Wenn der Körper dabei auch unsterblich wurde, dann war es sozusagen eine Art Nebeneffekt, aber nicht die Voraussetzung für die Unsterblichkeit an sich. Hier entsteht eine Art Paradoxon. Durch den Körper wird das Geistliche unsterblich. Dadurch, dass das Geistliche unsterblich wird, kann der Körper unsterblich werden, muss aber nicht. Am Ende ist der Körper für die antiken Techniken in den verschiedenen Kulturräumen zweitrangig. Der gesunde Körper dient dem geistigen und dem geistlichen Weg. Und das steht in diesen antiken Techniken im Vordergrund und unterscheidet sich damit zu den heutigen Anthropotechniken, in denen der Körper im Vordergrund steht. Das lange Leben wird damals also nicht ersucht, weil man Angst vor dem Tod, insbesondere dem Tod des Leibes hat. Viel eher geht es darum, mit diesen Techniken zu erkennen, was das wahre Selbst überhaupt ist und dann in Form der Erkenntnis bzw. der Vollkommenwerdung in diesem Selbst unsterblich zu werden, anstatt in einer falschen Vorstellung des Selbst bzw. des Egos. Das klingt nun etwas kompliziert, aber ich werde im Folgenden etwas genauer darauf eingehen. Ziehen wir dafür noch einmal Patanjalis Yoga Sutra heran, denn hier gibt es andere Stellen und Referenzen, die uns etwas stutzig machen sollten, was die Unsterblichkeit anbelangt. Zum Beispiel lesen wir in 2.3 Avidya Asmita Raga Dvesha Abhinivesha Klesha, was man in etwa wie folgt übersetzen könnte: Unwissenheit, Selbstbezogenheit, Anziehung und Abneigung sowie Furcht vor dem Tod sind Ursachen des Leides. Interessant. Die Furcht vor dem Tod, die wir zuvor noch dem Longevity attestierten, also als einen der fundamentalen Gründe ansahen, warum Menschen heute danach trachten, ewig zu leben und ihren Körper zu verewigen, wird hier als Ursache des Leidens angesehen. Weiter, 3 Sutren später in 2.6 heißt es: Drück Darshana Shaktyor Ekat Mata Iva Asmita. Grob übersetzt: Wird der Sehende mit dem Organ des Sehens gleichgesetzt, so ist das Ich-Bezogenheit. Und wieder wird die Ich-Bezogenheit, das heißt das Ego, herangezogen und als etwas dargestellt, was durchaus negativ ist. In einer etwas anderen Übersetzung heißt es: Verwechslung Wahrnehmenden mit dem Wahrgenommen wird Identifikation mit dem Vergänglichen genannt. Okay, ich lasse das mal an dieser Stelle so stehen und lese noch eine letzte Sutre vor, und zwar unter dem Punkt 2.9, wo es heißt: Svara Svahi Vidushopi Samarudho Abnivisha Tatarudho Abnivesha. Im Groben wird es so übersetzt: Die Todesangst besteht aus sich selbst heraus, auch Weise sind davon betroffen. Es scheint also etwas zu sein, diese Todesangst, die es gilt, auch hier zu überwinden, aber auf eine fundamental andere Art und Weise, wie wir sie in der Moderne versuchen zu überwinden, indem wir unseren Körper unsterblich machen. Lassen Sie uns das zum Schluss etwas näher betrachten. Die Yoga-Samkhya-Philosophie, wie so viele andere indische auch und wie viele andere antike Philosophien in China, im antiken Griechenland und anderen Kulturräumen, beläuft sich darauf, das Ich als Ego zu überwinden, zu erkennen, dass dieses Ich nicht das absolute Selbst ist, dass es ein anderes Selbst gibt, das wir erreichen können, mit dem wir uns verbinden können, indem wir nicht länger der Illusion erliegen, dass unser Ego, unser Ich, die letzthinige Wahrheit ist. Und das bedeutet eine Art Sterben. Was in diesem Moment stirbt, ist die Identifikation mit dem vermeintlichen Selbst, dem falschen Selbst, dem Ich, dem Ego, dem kleinen, partiellen, atomistischen Ich, durch eine Rückanbindung an ein größeres Selbst, womit wir auch eine gewisse Unsterblichkeit erlangen. Das heißt, durch die Rückanbindung an das Purusha oder das Atman, dadurch erst erreichen wir die wirkliche Unsterblichkeit und nicht durch die Identifikation mit unserem Körper. Das bedeutet, dass das moderne Selbst sich davon unterscheidet, weil es sich absolut mit dem Körper identifiziert, es heilig macht, es keine andere Dimension mehr gibt, dieses Selbst, woran es sich festhalten könnte. Durch den Körper wollen wir das Ich unsterblich machen. Es gibt keine spirituelle Dimension mehr, keine geistige, keine geistliche. Das Ich will vielmehr zur Maschine werden, die unsterblich wird. Deswegen gehen wir immerzu ins Fitnessstudio und versuchen, unseren Körper zu stehlen und unsterblich zu machen. Deswegen implantieren wir uns Silikon, spritzen uns verschiedene Dinge und glauben, dass dieser Körper über alle Zeit hinweg bestehen kann. Und das ist sehr interessant, dass wir in diesem Zusammenhang, nicht nur in den indischen Philosophien, immer wieder davon lesen und lernen, dass wir sterben lernen sollten. Das Philosophieren, auch bei Platon und später bei Seneca, bei Montaigne, der ihn zitiert, heißt, Philosophieren heißt sterben lernen. Erst durch das Philosophieren und durch das Sterben lernen können wir wirklich leben lernen. Erst jetzt macht dieser etwas kryptische Satz oder diese zwei kryptische Sätze Sinn. Denn was stirbt in diesem Moment? Was stirbt, ist eine Identifikation, eine falsche Identifikation mit einem bestimmten Teil des Ichs. Erst dadurch lernen wir wirklich zu leben, weil wir aufgehen in einem größeren Selbst. Was dadurch unter anderem passiert und was in der antik-griechischen Philosophie beschrieben wird, ist, dass wir zum Beispiel eine Vogelperspektive einnehmen. Und aus dieser Vogelperspektive kann ich alles etwas objektiver betrachten, von oben. Bin nicht mehr gebunden durch die Ich-Perspektive, die sehr klein, verhaftet und atomistisch ist. Also hier eine Art Sterben einer Perspektive, die aufgeht in einer größeren, die uns wirkliches und besseres Leben verheißt. Bei Platon heißt es dann ähnlich, dass die Befreiung darin bestehe, die Seele vom Leibe zu lösen und dass wir dadurch eine andere Perspektive einnehmen können, auch bezogen auf das eigene Leben, dass wir dann in Gänze vor uns sehen und nicht mehr in den einzelnen partiellen Augenblicken. Ich denke, aus dieser Warte aus betrachtet, müssten wir selbst die Wiedergeburt anders deuten. Und zwar nicht mehr als ein Leben, das übergeht in ein anderes körperliches Leben, sondern als ein Übergang, eine Transformation im jetzigen Leben, indem wir von einem Bereich in den anderen Bereich übergehen, dieser Wechsel aber so fundamental ist, dass wir sie als Wiedergeburt, als ein anderes Leben betrachten können, weil die Perspektive auf das Ich sich so sehr ändert, dass wir ein anderes Ich sind, und zwar ein Ich, das aufgeht in dem größeren Ganzen, in dem großen Selbst, vielleicht des Universums oder wie man es auch immer nennen mag. Und hier wiederum, die Transformierung entsteht nur durch den Tod, dadurch, dass ein Teil von uns sterben kann und ein anderer neu oder beziehungsweise wiedergeboren wird. Im Großen und Ganzen könnten wir also zusammenfassen, dass die Frage in diesen antiken Philosophien nicht darin besteht, wie lange wir leben, sondern zunächst einmal, wie wir leben. Denn wenn wir lange auf eine bestimmte Art und Weise leben, das heißt nur mit unserer Körperlichkeit oder mit einer falschen Vorstellung unseres Ichs, dann soll das keine Vorrangigkeit haben. Wir müssen erst verstehen, wie wir zu leben haben, und zwar mit einer richtigen Vorstellung und Identifizierung des Selbst. Darum geht es im Großen und Ganzen. Zum Abschluss möchte ich noch betonen, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit über das lange Leben, über die Unsterblichkeit sprachen, gibt es in vielen diesen Traditionen noch viel stärkere Betonungen des Sterbens und des Vergehens, die wir nicht vergessen sollten. Zum Beispiel, um ein oder zwei Beispiele zu nennen, wird in der indischen Philosophie immer wieder von Trimurti gesprochen, also von den drei Statuen bzw. den drei Gottheiten, die das Leben und das Universum stark bestimmen. Diese da sind Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma ist der Gott, der alles entstehen lässt. Vishnu, derjenige, der es erhält. Also hier vielleicht ist das lange Leben anzusiedeln, aber es gibt auch Shiva. Und Shiva ist der Gott der Zerstörung. Weil man darum weiß, dass Zerstörung und Vergehen genauso zur Existenz und zum Leben gehören. Dass das Zyklische nicht voranschreiten und sich drehen kann, wenn es kein Vergehen gibt. Und das Zyklische ist ein wichtiges Bestandteil dieser Weltvorstellung, dieser Weltanschauung. Und interessanterweise nicht nur in der indischen Kultur zu finden, sondern eben auch in anderen Antiken, in der antikgriechischen, in der chinesischen, in anderen Indigenen. Wohingegen wir heute ein sehr lineares, ein linear steigendes Zeitverständnis haben, das natürlich zum gewissen Grad von unserem Wirtschaftsverständnis herrührt. Aber das ein anderes Thema. Und zuletzt sei betont, dass die indische Philosophie auch von vier Ashramas spricht, also verschiedenen Lebensstadien. Und diese richten sich natürlich auch nach der zyklischen Vorstellung, dass wir zum Beispiel zum Ende des Lebens hin uns immer mehr zurückziehen und vorbereiten auf das, was danach kommt. Es ist also wichtig zu unterscheiden, dass ob zwar man damals von einem langen Leben träumte oder philosophierte und man das Gleiche heute tut, es sehr wichtige Unterschiede gibt, fundamentale Unterschiede, die auf die Weltanschauung und auf die Philosophie, die vorherrschende Philosophie, zurückzuführen ist. Ich würde sagen, heute leben wir in einer Zeit, die dominiert ist von der Vorstellung der Selbstoptimierung, in dem das Ich immer länger leben muss mit seinem Körper. Und damals dominierte eine Vorstellung der Selbstkultivierung, in der es darum ging, sich zu kultivieren, um dann eine Transformation durchzuleben, indem die Vorstellung des Selbst sich derart verändert, dass wir in unserem Leben wiedergeboren werden.